Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Laut Vereinten Nationen hat Berlin die beste digitale Verwaltung der Welt. Wir haben nachgefragt, wie es zu diesem Urteil kam. Es geht um den Stand der Aufarbeitung und der Konsequenzen aus den Sexismusvorwürfen bei der Hessischen Linken und um die Frage, wie stark Katar islamistische Strukturen in Bayern finanziert. Dies alles bis 14:30, jetzt bei Deutschland heute. Berlins Verwaltung ist berüchtigt für Unterbesetzung und Überforderung. Teilweise dauert es Monate, um einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen. Und digital geht da nichts, dachte man. Denn vor einigen Wochen wurde die deutsche Hauptstadt von den Vereinten Nationen für ihre digitalisierte Verwaltung gerühmt. Und mehr noch, Berlin steht in deren Studie zum Digitalranking von Metropolen weltweit sogar auf Platz 1. Wie passt das zusammen? Manfred Götzke hat sich das mal genauer angeschaut und sich dafür Unterstützung gesucht.
Olga und ihre Mutter sitzen im großen Café der Flüchtlingsorganisation Moabit hilft am Alexanderplatz. Vor ihnen ein dicker Stapel Formulare. Es ist ihr Antrag für Leistungen vom Jobcenter. Ihnen gegenüber sitzt eine ehrenamtliche Helferin der Berliner NGO. Sie übersetzt und erklärt.
Wir verstehen gar nichts. Wenn es dieses Zentrum hier nicht gäbe, würden wir das einfach nicht schaffen.
Vor ein paar Tagen hatten die beiden per Post einen Termin beim Jobcenter bekommen. Dort wurden ihnen die Formulare in die Hand gedrückt. Auf Deutsch.
Es ist unglaublich schwer und kompliziert. Es gibt da sehr viele Zimmer und man muss von einem zum anderen laufen. Man versteht gar nichts. Es gibt diese ganzen Papiere. Alles ist auf Deutsch.
Jetzt füllt die Übersetzerin das Ganze für sie aus. Einige der Angaben haben Olga und ihre Mutter schon mal beim Sozialamt des Bezirks gemacht. Die Berliner Bürokratie, eine ganz andere Welt, sagt Olga.
Die Ukraine ist völlig digitalisiert. Da machen wir das alles mit dem Smartphone. Wir haben eine App, wo all unsere Daten erfasst sind. Deswegen müssen wir nicht 100.000 Mal das Gleiche machen. Hier füllen wir 10-mal das Gleiche aus, aber mit anderen Formulierungen. Und dann kommt noch die Sprachbarriere dazu.
Die Vereinten Nationen hingegen scheinen das etwas anders zu sehen als die Zehntausenden Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich über ihre vollen Briefkästen in der neuen Heimat Berlin wundern. Vor einigen Wochen wurde die deutsche Hauptstadt für ihre digitalisierte Verwaltung gerühmt. Berlin steht weltweit auf Platz 1, hieß es im United Nations E-Government Survey.
Man konnte es ja fast kaum glauben und wollte sich ja eigentlich die Augen reiben. Gerade als Berliner war man dann doch sehr verwundert darüber.
Sagt Roman Francesco Rogat. Er ist Digitalisierungsexperte der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Im Vergleich zur estnischen Hauptstadt Tallinn, Seoul oder eben Kiew sei Berlin in puncto Digitalisierung gar nicht weit. Er kann sich das gute Abschneiden der Hauptstadt eigentlich nur durch das Design der UN-Studie erklären.
Wenn man sich dann am Ende die Studie ein bisschen genauer angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass die Studie vor allen Dingen geprüft hat, ob es Strategien gibt, ob es entsprechende Gesetze gibt für digitale Verwaltungsleistungen. Und da muss man ja schon sagen, dass Berlin da ziemlich weit vorne ist. Also es gibt für alles eine Strategie. Die Problematik ist halt dann am Ende, wie kriegt man aus so einem Papiertiger denn eine Umsetzbarkeit?
Mehr digitaler Schein als Sein? Ralf Kleindiek, Staatssekretär in der Senatsinnenverwaltung mit dem Titel Chief Digital Officer des Landes Berlin, er sieht das völlig anders. Kleindiek hat sich über die UN-Studie nicht gewundert, sondern gefreut.
Wir haben besonders bei dem institutionellen Rahmen, also wie stellen wir unsere digitalen Angebote bereit, aber auch wie ist es mit dem Engagement in der Stadt und den digitalen Angeboten, da haben wir sehr gut abgeschnitten. Auch bei der technologischen Dimension haben wir sehr gut abgeschnitten. Und da, wo wir noch ein bisschen nachholen müssen, ist eben bei der Bereitstellung von konkreten Internet-Services, von konkreten Dienstleistungen.
Das Land habe in den letzten Jahren einiges erreicht. 202 Dienstleistungen der Verwaltung könnten inzwischen digital erledigt werden.
Allein im letzten Monat sind 15 dazugekommen und wir waren im vergangenen Jahr um diese Zeit so ungefähr bei 100, 120 Dienstleistungen. Da hat sich also jetzt wirklich was getan und da wird mit doch immer größeren Schritten und immer schneller vorangegangen.
Und auch für die ukrainischen Geflüchteten habe Berlin immerhin einen digitalen Antrag für die Aufenthaltsgenehmigung entwickelt, sagt CDO Kleindiek.
Mittlerweile haben fast 90.000 dieses digitale Antragsverfahren genutzt. Da sind wir durchaus führend, auch in Deutschland.
Für wichtige Dienstleistungen wie das An- oder auch nur Ummelden in Berlin muss man aber nach wie vor persönlich ins Bürgeramt. Noch.
Diese Dienstleistung werden wir ab dem ersten Quartal nächsten Jahres auch digital bereitstellen. Also da eine ganz klare Fokussierung darauf, was ist das Wichtigste.
Zurzeit sind die Wartezeiten für solche Dienstleistungen teilweise so lange, dass tausende Bürger gar nicht die gesetzlichen Fristen einhalten können.
Da haben wir ja das Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 14 Tagen einen Termin bekommen. Wir sind mittlerweile dabei, dass die Hälfte derjenigen, die das wollen, auch einen Termin innerhalb von 14 Tagen bekommen. Also es warten nicht alle ein halbes Jahr.
Das Terminchaos hat sich etwas gebessert. Das räumt auch Oppositionspolitiker Roman Francesco Rogat von der FDP ein. Doch das Land müsse bei der Digitalisierung andere Prioritäten setzen.
Also ich kann digital einen Elektrosmog-Verstoß melden, muss dafür in kein Amt, kann das alles über Online-Plattformen machen, aber ich kann mich nach wie vor nicht ummelden. Und das ist dann schon einerseits eine falsche Prioritätensetzung und andererseits in der Geschwindigkeit auch zu wenig.
Manfred Götzke berichtete. Früher kam heraus, dass es im Hessischen Landesverband der Linken jahrelang zu sexuellen Übergriffen gekommen war. Die Partei war in Aufruhr, Aufarbeitung wurde gelobt. Am Wochenende diskutiert nun die Mitglieder auf deren Landesparteitag in Dietzenbach die Konsequenzen, die aus den Vorfällen gezogen wurden und noch gezogen werden müssen. Und unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat dort diejenigen getroffen, die sich seit Monaten in der Hessischen Linken um Aufklärung bemühen.
Mein Name ist Julia Schnepf, ich bin Sozialpsychologin. Ich arbeite schon längere Zeit ehrenamtlich im Frauennotruf in Heidelberg. Bin seit April diesen Jahres eben Mitglied der Gruppe an Vertrauenspersonen gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt bei den Linken.
Dietzenbach, rund 20 Kilometer südöstlich von Frankfurt am Main. Rote Luftballons an den Wänden eines hellen Saales, in dem sich rund 300 Delegierte der Hessischen Linkspartei zum Parteitag versammelt haben. Julia Schnepf berichtet, was sich in den vergangenen Monaten nach mehreren öffentlich bekannt gewordenen Fällen sexueller Übergriffe im Landesverband Hessen der Partei getan hat. Auf den ersten Blick sei es vielleicht positiv, dass sich seit April keine neuen Opfer sexualisierter Gewalt bei der neu eingerichteten Gruppe professioneller Vertrauenspersonen gemeldet haben, so die Psychologin. Aber
so ganz grundsätzlich ist es in der allgemeinen Beratungsarbeit so, dass viele Personen, denen beispielsweise sexualisierte Gewalt widerfahren ist, auch Hemmungen haben, sich zu melden. Dass wir zum Beispiel ganz allgemein erleben, dass psychologische Prozesse dazu führen, dass Menschen sich schämen und eben nicht mit anderen Personen reden wollen.
Zusätzlich hatte die Gruppe der professionellen Berater und Beraterinnen bei der Hessischen Linken in den ersten Monaten das Problem, dass sie in den sozialen Medien als nicht unabhängig genug angegriffen worden sei. Das bestätigt auch die Frankfurter Rechtsanwältin Godela Linde, die ebenfalls im Team der Vertrauenspersonen der Hessischen Linken mitarbeitet. Gerade deshalb spreche man beim Landesparteitag die Mitglieder von der Basis an.
Deswegen sind wir ja hier mit der Rede auf dem Parteitag, um uns auch bekannt zu machen. Wir haben ein Selbstverständnis, was auf der Homepage veröffentlicht ist. Wir müssen gucken, wir müssen werben und wir müssen insbesondere um Vertrauen werben.
Es gibt auf dem Landesparteitag auch ein wenig Irritation darüber, dass große Kreisverbände wie Frankfurt am Main ihre eigenen Beratungsstrukturen etabliert haben. Eine fünfköpfige Gruppe agiert in der größten Stadt des Landes selbstständig. Dort arbeitet die aus Israel stammende Psychotherapeutin Maya Mosler mit, deren Familie bis auf wenige Ausnahmen Opfer des NS-Terrors wurde. Zum Glück habe sich bisher auch in Frankfurt kein aktuelles Opfer sexualisierter Gewalt gemeldet, berichtet sie beim Parteitag. Sie hält die Linke in der Main-Metropole im Grunde auch nicht für sehr männerdominiert.
Ich habe das in meiner politischen Arbeit, ich komme von der WASG ursprünglich, und ich habe das so nicht erlebt in Frankfurt. Also ich habe das Gefühl, dass wir recht gleichberechtigt sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich irgendein Mann bevormundet oder sowas. sondern wenn, dann würde ich sagen, gibt es vielleicht eher eine Differenz zwischen Leuten, die vom Bildungsbürgertum kommen, die studiert haben, die in der Lage sind, sich zu äußern.
Die Sozialpsychologin Julia Schnepf möchte allerdings insgesamt noch keine Entwarnung geben, was sexualisierte Gewalt angeht. Nicht für die Linkspartei und auch nicht für die Gesellschaft als Ganzes.
Man beobachtet in der psychologischen Forschung auch häufig, dass es derzeit ja wieder so einen sexistischen Backlash gibt. Das heißt, mit dem eigentlich Angleichen der Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, der in den letzten Jahrzehnten eben stattgefunden hat, gibt es auch solche Prozesse wie bedrohte Männlichkeit etc. Das heißt, dass Männer sich in ihrer eigentlich höheren Statusposition irgendwie fühlen, behaupten zu müssen. Und da kann es auch eben zu Reaktionen kommen, dass bedrohte Männer mehr sexistische Äußerungen zum Beispiel bringen oder auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wahrscheinlicher wird.
Interessanterweise, so Julia Schnepf, fände man das in der Arbeitswelt vor allem da, wo Frauen Vorgesetzte sein.
Dass es häufiger zu sexistischen Kommentaren von Mitarbeitenden kommt und eben auch zu Übergriffen. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass wir so hart erkämpfte Rechte wie eben Frauenrechte oder auch so hart erkämpfte Selbstkonzepte wahren müssen, damit das eben in der Zukunft auch so bleibt und nicht aufgelockert und aufgelöst wird.
Der Kreisverband Wiesbaden der Linkspartei, bei dem die MeToo-Debatte in der hessischen Linken vor einem knappen Jahr begonnen hatte, hat inzwischen beschlossen, dass Verdächtige sich künftig in einer Art politische Quarantäne begeben müssen, bis ein Verdacht aufgeklärt ist. Das bedeutet, dass sie zunächst einmal nicht mehr bei Parteiveranstaltungen auftreten dürfen. Erst dann wieder, wenn die Vorwürfe sich als falsch erwiesen haben. Außerdem ist jeder Hauptamtliche der Partei in der hessischen Landeshauptstadt verpflichtet, an Antisexismus-Schulungen der Partei teilzunehmen. Schulungen, wie sie nun auch von Julia Schnepf und Godela Linde für den Hessischen Landesverband der Linken konzipiert werden. Vor allem männliche Vorgesetzte in den Parteigliederungen müssen besonders sensibilisiert werden für den Umgang mit weiblichen Angestellten. Godela Linde.
Genau, das ist ja das Problem, wenn es um Macht geht. Man kann flirten, so viel man will. Aber wenn Macht reinkommt, dann ist das verboten.
Godela Linde von der Hessischen Linken unterstützt von sexueller Gewalt betroffene Parteimitglieder. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat sie getroffen. Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, aber so richtig darüber freuen können sich viele Fußballfans nicht, denn das Emirat steht in der Kritik, sich nicht an Menschenrechte zu halten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, ist heute mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Katar, um sich selbst ein Bild zu machen. Aber auch in Deutschland verfolgt der Verfassungsschutz aufmerksam den wachsenden Einfluss Katars auf hiesige Moscheegemeinden, denn das streng islamische Regime soll der Muslimbruderschaft nahestehen. Josef Römel ist für uns der Frage nachgegangen, wo Katar in Bayern Einfluss nimmt.
Eine belebte Straße in München. Ein Treffen mit Ahmad Şeke Popal, Anfang 30, gepflegter Vollbart, sanftes, freundliches Lächeln. Der Münchner Imam gilt in der muslimischen Community als Extremismuskritiker. Regelmäßig zerlegt er in Internetvorträgen bekannte Islamisten. Aber immer wieder muss er feststellen, dass seine Gegner schon kleinste Äußerungen genau registrieren. Auf dem Weg durch München spricht Popal über die Fußball-Weltmeisterschaft und das streng islamische Regime im Ausrichterland Katar. Dem Staat werden Verbindungen zur Muslimbruderschaft nachgesagt, einer extremistischen Strömung innerhalb des Islamismus. Kurz darauf wird Popal mehrmals angerufen.
Im Folgenden, nachdem im öffentlichen Raum jemand das Gespräch mitbekommen hat, hat man das sofort weitergetragen an die Führungsriege, an die Verantwortlichen innerhalb der Gruppierung. Und diese haben dann über Mittelsmänner mich wieder kontaktiert und wussten bestens Bescheid, wohin wir gehen, mit wem ich unterwegs bin, und haben mich höflich, aber deutlich darauf hingewiesen, auf meine Worte zu achten, sonst hat das Konsequenzen.
Der Bayerische Verfassungsschutz ist davon überzeugt, die Muslimbrüder sind eine Organisation, die auch westliche Gesellschaften unterwandern will und so Einfluss gewinnen möchte, mit dem Ziel, islamische Staaten und damit auf lange Sicht ein globales Kalifat zu errichten. Sie sei eine sehr mächtige Organisation, die im Hintergrund arbeite, sagt Imam Popal.
Ihr Einfluss in München ist groß, wie in allen anderen Städten Europas auch, weil sie haben Geld, sie haben Möglichkeiten, sie sind vernetzt. Vernetzter als alle anderen islamischen Organisationen, die ich kenne.
Als einer der Unterstützer der Muslimbruderschaft gilt Katar. Immer wieder berichten Medien, dass Geld von Katar aus in fragwürdige islamische Strukturen in Europa fließt. Und aus Katar kommt auch ideologische Unterstützung. Jahrzehntelang lebte zum Beispiel Yusuf al-Qaradawi in Katar. Er galt als einer der weltweit wichtigsten Gelehrten, der immer wieder die Ideologie der Muslimbruderschaft verbreitet hat. In seinen Predigten hetzte Qaradawi gegen Israel und verbreitete Lügen über den Holocaust. Ende September starb er im Alter von 96 Jahren. Die Trauer bei seinen Anhängern ist groß, zum Beispiel im Islamischen Zentrum in München, eine Moschee, die der Bayerische Verfassungsschutz seit vielen Jahren als muslimbrudernah einstuft. Wenige Tage nach Qaradawis Tod sagt ein Prediger den Gläubigen, dass er den katarischen Gelehrten oft zitiert habe. Ein YouTube-Video der Moschee zeugt davon.
Von unserem großen Gelehrten Yusuf al-Qaradawi. Und die habe ich oft zitiert in Predigten und in Vorträgen.
Eine Moschee, beeinflusst von einem Islamisten, der jahrelang die islamische Welt von Katar ausgeprägt hat? Die Deutsche Muslimische Gemeinschaft DMG, die eng mit der Münchner Moschee verknüpft ist, antwortet auf unsere Anfrage. Sie verweist auf Zweifel an der Arbeit des Verfassungsschutzes. Zudem erkenne die DMG die Expertise al-Qaradawis in vielen Punkten an, distanziere sich aber von antisemitischen oder homophoben Positionen. Und man sei kein Teil der Muslimbruderschaft. Das Islamische Zentrum hatte vor ein paar Jahren Äußerungen, in denen Gewalt gegen Frauen befürwortet wird, von seiner Internetseite entfernt. Yusuf al-Qaradawi galt als ein Gelehrter und als ein solcher könne man sich auch mal täuschen, finden seine Anhänger.
Der Qaradawi ist letztendlich ein Mensch. Unverfehlbar ist er nicht,
sagt Samir Abu Laban. Ein besonderer Gesprächspartner, denn normalerweise gilt die Muslimbruderschaft in Europa als verschlossen. Laban bekennt sich aber öffentlich zu ihr. Seit Jahrzehnten lebt er in Wien. Yusuf al-Qaradawi hat vor seinem Tod längst Nachfolger gefunden. Die Recherchen führen zu einem in Katar ansässigen und durchaus gefragten Gelehrten mit ähnlich klingendem Namen. Ali al-Qaradawi sei ein Unterstützer des Verstorbenen, sagt der Bayerische Verfassungsschutz. Auch in Deutschland war er schon zu Gast. Er sei ein Fürsprecher Katars, sagt der bekennende Muslimbruder Abu Laban.
Qaradawi ist ein katarischer Staatsbürger. Das heißt, er arbeitet den Staatsinteressen von Katar.
Laut deutscher Sicherheitsbehörden unterstützt Katar nicht nur die Muslimbruderschaft, sondern auch andere islamistische Strömungen.
Josef Römel über den Einfluss Katars auf bayerische Moscheegemeinden. Und das war Deutschland heute. Und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Tag.